Die Weddingplanerin oder Pitch Me If You Can. Folge 1. Intuition. Ich musste bei dieser Folge an einen meiner Lieblingsfilme denken. Barton Fink von Joel und Ethan Coen aus dem Jahr 1991. Natürlich überhaupt nicht abwegig, denn es geht darin um einen Drehbuchautoren. Wenn auch einen im Jahr 1941 in Hollywood. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was dieser Film in mir ausgelöst hat, als ich ihn irgendwann in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, wahrscheinlich gerade mal volljährig, zum ersten Mal gesehen habe. Für mich war es damals übrigens ein Horrorfilm und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was er eigentlich ist. Eine bitterböse, dunkle Satire. Aber das liegt ja häufig auch ziemlich nah beieinander. Die titelgebende Hauptfigur ist ein intellektueller Theaterautor, der am Broadway gefeiert und nach Hollywood geholt wird, um dort für ein großes Studio ein Drehbuch zu schreiben. Für einen Wrestlerfilm mit dem Schauspieler Wallace Beery. Wenn Ihnen das jetzt komisch vorkommt, lesen Sie doch mal was über den Film Flash von John Ford aus dem Jahr 1932. Auf Deutsch heißt er übrigens Ringfrei für die Liebe. Einer der Drehbuchautoren, wenn auch ohne offizielle Nennung, heißt dabei übrigens William Faulkner. Jedenfalls sitzt dieser von sich und seinem Können überzeugt eingebildete Autor Barton Fink in einem heruntergekommenen Hollywood-Hotel, bei dem sich die Tapeten von den Wänden schälen und ihm fällt absolut nichts ein. Und dann lernt er einen Mann aus dem Nebenzimmer kennen, Charlie, ein Versicherungsvertreter. Der ist genau die Sorte Mensch, über die Fink immer vorgibt, schreiben zu wollen. Ein einfacher Mann. Doch immer dann, wenn Charlie dazu ansetzen will, etwas aus seinem Leben zu erzählen, schneidet ihm Fink das Wort ab und beginnt damit, sein eigenes schlimmes Künstlerleid zu klagen. Das Brüderpaar Joel und Ethan Coen hat das Drehbuch zu diesem Film selbst während einer Schreibblockade geschrieben, als sie bei ihrem Skript zum Vorgängerfilm Miller's Crossing nicht weitergekommen sind. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum ich den Film eben als Horrorfilm bezeichnet habe, dann müssen Sie sich ihn vielleicht einfach mal anschauen. In Ruhe. Aufmerksam. Vielleicht sogar abends, im Dunkeln. Die Inszenierung der Coens. Das Schauspiel von John Turturro und John Goodman. Die Musik von Carter Burwell und die Bilder von Roger Deakins. Und Sie werden sehen, dass sich das Setting nach und nach in die sprichwörtliche Hölle verwandelt. Okay, solange es mir nicht einfällt und ich hier am Sand sitze und auf das Meer schaue, nehme ich mir einfach mal das Abschlussbild von Barton Fink vor. Die Hauptfigur landet ganz zum Schluss mit einem Paket in der Hand am wunderschönen kalifornischen Strand. Er setzt sich hin und schaut aufs Meer. Da taucht eine unbekannte Frau im Bikini auf, setzt sich einige Meter vor ihn hin und hält einen Arm vor die Augen, um in die Ferne gegen die Sonne zu schauen. »Are you in pictures?«, fragt Fink sie, und sie lacht. Die Frage ist im Englischen doppeldeutig, denn sie würde in Hollywood üblicherweise mit »Sind Sie Schauspielerin?« oder zumindest »Arbeiten Sie beim Film?« übersetzt. Aber wörtlich heißt der Satz ja auch »Sind sie in Bildern?« Denn wir als ZuschauerInnen haben schnell gemerkt, dass diese Frau derjenigen verblüffend ähnlich sieht, die Fink auf einer Postkarte in seinem Hotelzimmer immer wieder wie hypnotisiert angestarrt hat. Immer, wenn er versucht hat, am Drehbuch weiterzuschreiben. Und nun zeigt die Kamera plötzlich Fink als Teil dieses Bildes. Teil der Inszenierung. Das Bild auf der Postkarte ist lebendig geworden. Und wenn mir gerade auch nicht einfällt, warum ich ausgerechnet in dieser Folge an Barton Fink denken musste, dann weiß ich jetzt zumindest, was ich mir für meine Geschichte von der Weddingplanerin wünsche. Dass ich es schaffe, selbst zum Teil dieser Geschichte zu werden. Und dass das, was ich vor meinen Augen sehe, während ich daran arbeite, für mich und alle, die das miterleben, ganz am Ende lebendig wird. Ich weiß, es ist ein langer Weg bis dorthin, aber hoffentlich kein Albtraum. Thank you.
Also als erstes würde ich dich gerne fragen, um jetzt mal richtig anzufangen. Was würdest du sagen, wenn du es so gelesen hast und du ja auch darauf reagiert hast, was ist das, also warum hast du zum Beispiel darauf reagiert? Was hat dich angesprochen davon?
Weil es total rund ist. Und du hattest das so gepostet und ich habe das dann gelesen und dachte mir so, weil du, es gibt halt manchmal so Pitches, also so ein kurzer, so eine Logline oder irgendwelche Dinge, die einfach stimmen. So, wo dann einfach, wo du merkst, da wackert nichts. Und das ist ja etwas, das erarbeitest du dir eigentlich. Also du hast irgendwie einen Stoff und dann irgendwann versuchst du das in so eine Form zu gießen, dass das ganz locker Elevator-Pitch-mäßig funktioniert. Und manchmal, ganz selten, geht das andersrum, dass du so einen geilen Pitch hast und dann baust du darauf irgendwie eine Idee auf und so. Das ist ja oft so bei allen kreativen Dingen, dass es aus verschiedenen Ecken entstehen kann, aus verschiedenen Seiten wachsen kann. Und das war so ein Pitch, der in sich total rund ist. Also,
okay, hier sind wir wieder. Sie hören gerade Tristan Seitz zu, ein toller Schauspieler. Letztes Jahr hat er den Deutschen Schauspielpreis bekommen für seine Rolle als Peter Altmaier im Film Die Getriebenen. Er hat aber auch schon in so ziemlich allen wichtigen deutschen Krimireihen mitgespielt. Und natürlich in Serien. Zuletzt übrigens in Faking Hitler. Das finde ich an dieser Stelle allein schon deshalb erwähnenswert, weil es sich bei der Geschichte über die gefälschten Hitler-Tagebücher im Stern ja schließlich um die Verfilmung eines Podcasts handelt. Naja. Mein Name ist Jens Thiele und ich rede hier mit Tristan Seitz, weil er auf einen Tweet von mir reagiert hat. Wir kennen uns nicht persönlich. Obwohl wir ungefähr gleich alt sind und Tristan aus Koblenz kommt und ich in der direkten Umgebung von Koblenz groß geworden bin. Aber als ich dieses Jahr mit einem Post auf Twitter auf meinen 3 Jahre alten Tweet verwiesen habe, in dem ich eine Serie namens Die Weddingplanerin erfunden habe, war er einer der ersten, die mich darin bestärkt haben, etwas aus dieser Idee zu machen. Wenn Sie jetzt nicht die geringste Ahnung haben, wovon ich gerade spreche, sollten Sie noch einmal zurückgehen und sich den Prolog zu diesem Podcast anhören. Darin erkläre ich, worum es hier überhaupt geht. Jedenfalls haben mich Tristan und noch einige andere, die darauf reagiert haben, dazu gebracht, jetzt aber mal wirklich mit der Arbeit an der Geschichte von Die Weddingplanerin anzufangen. Und ich habe gedacht, es wäre sicher ganz pfiffig von mir, dieses ganze Projekt mit einem Podcast zu begleiten. Naja, das wird sich noch zeigen, aber gut. Für mich war es jedenfalls logisch, hier auch mit Tristan anzufangen. Mit ihm über die Idee zu sprechen, ihn zu fragen, warum ihn die Idee angesprochen hat und vielleicht auch ein paar Tipps zu bekommen, wie es jetzt weitergehen soll. Schließlich ist er der Mann im Film- und Fernsehgeschäft und ich habe es mir bislang hauptsächlich nur von außen angesehen.
Und das Witzige ist, es hat so eine Breite in dem Sinne, was es sein könnte, weil du kannst, wenn ich das gelesen hätte, wenn ich jetzt als Schauspieler hätte das Drehbuch bekommen und da steht dann das Ding im Brief drin, so als im Anschreiben, sei bla bla und dann so kurz die Geschichte, dann hätte und ich hätte nicht gewusst, wofür das ist. Dann hätte ich gedacht, okay, das kann entweder so ein Sat.1-Dings-Movie sein oder das kann eine Komödie fürs Kino sein mit so aus dieser Annika Decker Elias Ecke oder so, weißt du, diese romantischen Komödien, das hat für beides sozusagen Potenzial.
Tristan spricht hier vom Schauspieler Elias Mbarek. Den kennen natürlich alle aus Kinohits wie Türkisch für Anfänger oder Fuck You Goethe von Regisseur und Autor Bora Daktekin. Und mit dem vergleichbar in Deutschland ist höchstens Annika Decker, die Tristan auch erwähnt. Nach ihrer Zusammenarbeit mit Til Schweiger bei Keinohrhasen und Zweiohrküken schreibt sie mittlerweile Drehbücher, die sie selbst als Regisseurin umsetzt. Traumfrauen, High Society und Liebesdings. Letzterer übrigens mit Elias Mbarek. Ausschließlich Kinoblockbuster in Deutschland. Und an sie, also an Annika Decker, habe ich auch sofort gedacht, als mir klar war, dass ich es mit der Weddingplanerin probieren will. Das liegt einfach schon mal daran, dass ich Annika Decker unglaublich gerne beim Erzählen zuhöre. Sie ist sehr lustig und hat ein unfassbar ansteckendes Lachen. Eigentlich hätte ich sie schon immer gerne in meinen ersten Podcast Serienreif Deutschland in Serie eingeladen, aber sie ist halt einfach sehr auf Kinofilme spezialisiert bislang. Und auch wenn ich die Weddingplanerin in meinem ersten Tweet eindeutig als Serie gepitcht habe, kann ich mir prinzipiell auch noch vorstellen, einen wirklich großen Kinofilm daraus zu machen. Und da wäre Annika Decker natürlich genau die richtige Ansprechpartnerin. Was die Frage Serie oder Film angeht, die in diesem Podcast sicher immer wieder diskutiert werden wird, hat auch Tristan eine Meinung.
Du hast es als Serienidee. Und das ist zum Beispiel das Ding. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, das ist ein Film. Ich habe sofort das Gefühl, es ist ein Film. Es ist entweder eben ein Fernsehfilm, dann ist es was ganz anderes, oder ein Kinofilm. Das sind zwei, die werden dann anders aussehen, aber für die beiden Dinge, finde ich, würde das passen. Als Serie habe ich das Gefühl, da müsstest du noch ganz viele andere Elemente reinbringen. Das kann man machen, und die Frage ist, braucht es das? Weil so wie das jetzt ist, hast du ja einen Pitch für einen Film schon ready. Pitch für eine Serie ist es noch nicht. Und deswegen, das meine ich, deswegen muss man einfach gucken, was kann man damit noch irgendwie, was will das wirklich? Was will ich, was will der Stoff? Das sind ja oft zwei verschiedene Dinge. Want versus need, das ist ja immer so das Ding irgendwie. Und ja, deswegen, ich will es auf jeden Fall lesen, wenn du damit fertig bist, wann auch immer das sein wird.
Er will es auf jeden Fall lesen. Das ist so ein Satz, der schon jetzt meinen Puls nach oben jagt. Der beste Schauspieler in einer Nebenrolle von 2021 will auf jeden Fall gerne lesen, was ich über die Weddingplanerin schreibe. Okay. Ich glaube, langsam wird's wirklich ernst. Bis jetzt habe ich ja noch überhaupt nicht viel gemacht, was diese bislang nach wie vor Serienidee angeht. Ich habe 2019 einen Tweet geschrieben, jawohl. Und ich habe einen Podcast gestartet, check. Und jetzt? Am Anfang steht ein Pitch, so will es die Filmbranche. Falls Sie fragen, Wikipedia nennt einen Pitch eine kurze verbale und manchmal visuelle Präsentation einer Idee für einen Film oder eine Fernsehserie. Tristan hat ganz am Anfang den Elevator-Pitch genannt. Das ist auch so ein Ausdruck aus der Kreativbranche, kennen Sie bestimmt spätestens aus der Höhle der Löwen oder so. Das bedeutet, dass die Idee so knackig und auf den Punkt formuliert sein muss, um eine Person während einer kurzen gemeinsamen Aufzugfahrt davon zu überzeugen und sie dafür zu begeistern.
Ein Pitch ist ja nichts Intellektuelles. Ein Drehbuch kannst du intellektuell bewerten. Ein Pitch ist erstmal, glaube ich, eine sinnliche Sache. Dass wenn du jemanden einen Pitch überzeugen willst, dann will der will das Gefühl, der will so ein Gefühl von Überraschung haben. Und das ist ja, wie gesagt, ein Gefühl. Und das ist, glaube ich, das, was mich daran immer interessiert, ist die sinnliche Seite davon, von Text und von Filmen generell. Das ist diese die Intellektualisierung ist das, was mich daran am wenigsten interessiert. Mittlerweile, es hat sich geändert, es war mal anders, aber ja.
Diese Pitch-Sache ganz am Anfang, das scheint mir ja irgendwie leicht zu fallen. Ich habe ja schon mal von einer Geschichte von vor 10 Jahren erzählt. Da habe ich bei einem Videopitch-Wettbewerb mitgemacht und zwar nicht gewonnen, aber doch einen Preis bekommen. Und einige Anfragen hatte ich danach auch. Ein Jahr später haben sich dann tatsächlich 2 Produzenten gefunden, die daraus einen Film machen wollten. Was dann passiert ist und warum nichts daraus wurde, erzähle ich vielleicht mal in einer anderen Folge. Aber ich stelle mir schon immer mal wieder die Frage, ob ich es auch einmal weiterschaffen werde. Üblicherweise kommt so ein Pitch ja erst, wenn die eigentliche Arbeit gemacht ist. Es ist eher als knackige Werbung zu verstehen. Deshalb fällt es oft auch so schwer, einen guten Pitch zu schreiben. Das, was man da Monate, manchmal vielleicht jahrelang hart erarbeitet hat, muss auf seinen Kern heruntergebrochen werden. Dabei steckt wahrscheinlich so viel mehr darin. Mein Problem ist ein ganz anderes. Ich habe einen guten Pitch, aber jetzt muss ich auch liefern. Denn versprechen kann man ja viel, das ist wie eine Werbung ohne Produkt. Und so ein Pitch, der erinnert mich irgendwie auch sehr an den Text eines erfolgreichen Songs. Die sind üblicherweise auch so offen geschrieben, dass möglichst viele Menschen ihre eigenen Andockpunkte daran finden und glauben, der Song sei genau für ihre persönliche Situation geschrieben worden. Das, was ich jetzt danach schreibe, könnte viele enttäuschen, die sich etwas ganz anderes unter der Weddingplanerin vorgestellt haben. Denn jetzt muss ich ganz konkret werden. Bei diesem Pitch vor 10 Jahren, von dem ich erzählt habe, habe ich das auch immer wieder bemerkt. Ich hatte dazu zum Beispiel ein Treffen mit einem Regisseur, der ihn auch toll fand. Das Problem war, dass er diesen Stoff als harten Thriller verstanden hat und ich eigentlich eine düstere Satire im Kopf hatte. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Naja, jedenfalls ist der Fun-Part, der Spaß, den ich mit dieser kleinen Twitter-Idee hatte, jetzt langsam vorbei, befürchte ich. Es wird ernst. Glücklicherweise kann mich Tristan aus dieser ungesunden Gedankenspirale wieder herausholen.
Ja klar, also du musst einfach machen. Das Ding ist, das Wichtige ist halt einfach, dass du das als Das ist der irgendwie zugeflogen. Das heißt, du hast diese Idee und die funktioniert und damit hast du schon mal den eigentlich größten Job getan. Das heißt, wenn du das, was jetzt hier kommt, das ist das Anstrengendere, aber das ist halt das Handwerkliche und so. Aber du hast ja schon den Pitch. Was du ja gesagt hast eben, der Fun-Part ist schon vorbei, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist das auch eben der Selling Point. Und der ist schon mal ganz gut. Und da hast du ja ein paar Reaktionen gehabt von verschiedenen Leuten. Und deswegen würde ich da einfach genauso intuitiv, wie dieser Pitch gekommen ist, dem Gefühl nachgehen. Es kann halt für einen anderen Stoff anders funktionieren, aber da guck mal, wo das herkam und geh dem einfach nach. Und deswegen würde ich auch immer bei sowas, also natürlich, wenn du sobald du mit einer Firma zu tun hast, gibt es da die klaren Regeln, so was macht zuerst ein Exposé, dann ein Treatment, dann ein Szenen-Treatment, dann erste Fassung und so. Und ich glaube, dass wenn du im Moment noch ohne Firma bist, also du noch on Spec schreibst, dann mach es erstmal so, was dir kommt. Also wenn du das Gefühl hast, nee, ich will jetzt Szenen schreiben, dann schreib Szenen. Das hilft ja auch oft. Also du kannst ja auch erstmal die Szene schreiben, wo die Töchter irgendwie eröffnen, was sie vorhaben, oder die Kinder, ich weiß nicht, ob es alles Töchter sind, aber dass so diese, das genau, dass man dass man schon mal so eine Schlüsselszene hat oder solche Dinge und dass man das daraus entstehen lässt. Aber ich glaube einfach, dass das Intuitive wichtig ist, dem erstmal nachgehen und da erstmal einfach nur dranbleiben. Ich glaube, dass man macht sich immer viel zu viel, gerade in Deutschland, Gedanken über, dass jede Seite, die man schreibt, so lesefertig sein muss. Und das ist einfach nur, das ist ja Quatsch, weil als Schauspieler muss man, finde ich, echt lernen, die Heiligkeit, also da werden jetzt einige auf die Barrikaden gehen, wenn ich sowas sage, aber es ist so, dass ich finde, man muss die Heiligkeit von einem Drehbuch auch ein bisschen verlieren dann, in dem Moment, wenn man dreht. Und daher muss man es auch, darf man es, finde ich, auch nicht so heilig nehmen am Anfang. Es ist, weil du, erstmal ist das ein Arbeitsmaterial, weil es geht um Film. Am Ende geht es um Film. Und ich finde, dass wenn jemand, auch Autoren, die darauf beharren, und Regisseure, die selber schreiben, die darauf beharren, dass jedes Wort auf Komma genau so gesagt werden muss. Ich finde, das kann man machen, das ist okay, wenn man sich darauf einlässt. Ich will das nicht verurteilen oder so, oder nicht mal bewerten, aber ich habe halt immer das Gefühl, dass die dann oft eine Chance verpassen, dass irgendetwas anders werden kann. Und dass ein Beitrag eben von verschiedenen Leuten, unter anderem auch den Schauspielern, manchmal ganz hilfreich ist. Und wenn man sich verschiedene große Filmwerke anguckt, dann war das auch so. Also ich habe eine Textstrenge bei deutschen Fernsehdrehs erlebt, wo ich dann denke, naja, aber Spielberg macht es jetzt nicht, um jetzt mal ganz großes Beispiel zu nennen, und dessen Filme sind halt besser. Also was beweist dir jetzt, dass dein Film hier so gemacht werden muss, dass der nur dann funktioniert? Vielleicht stimmt es ja nicht. Wenn es etwas gibt, was zu wenig manchmal bei den Leuten gefördert wird oder so, es ist Intuition. Und das ist total wichtig. Und das ist für mich persönlich immer das große Ding bei Schauspiel. Das finde ich, wenn du mit einer internationalen Produktion arbeitest, dass du ganz viel Intuition begegnest bei den Schauspielern. Das ist ganz viel aus dem Gefühl heraus, aus reagieren auf Dinge und so. Und das ist in Deutschland bei vielen Leuten auch so, aber auch bei vielen nicht so. Und das sind die auch nicht schuld, weil das wird hier so beigebracht. Und das ist das Problem mit diesen staatlichen Schauspielschulen. Gott hab sie selig. Ich bin froh, dass es sie gibt. Und ich bin selber ein riesen Nutznießer davon. Ich war auf einer und ich durfte studieren ohne Abitur, was der Wahnsinn war. Aber du musst halt gucken, dass du das alles lernst und dann, so wie Yoda sagt, halt am Ende, du musst alles wieder vergessen, was du gelernt hast. So. Und das ist das Ding, dass du danach dann genauso wieder wegkommst von diesem extrem, ja, ich will das nicht schlechten Zeichen, aber es gibt so eine Art von Verbildung, von Verakademisierung von Schauspielern, von Theatern, von Filmen manchmal in Deutschland. Und das ist auch, wie gesagt, das wird auch immer besser. Das ist zwar viel schlimmer vor 10 Jahren, aber es gibt, finde ich, bei Schauspielern, es gibt so diese jungen, also mein großes Ding ist, und ich versuche das zu übertragen auf das Schreiben jetzt, es gibt in Deutschland ganz viele junge Quereinsteiger-Schauspieler, die haben dieses Problem überhaupt nicht. Die sind ganz nah an ihrem Herzen, die klingen ganz natürlich. Die haben eine ganz direkte Art, die treffen dich ganz tief, wenn die sprechen, ihren Texten. Und dann gibt es Leute, die sind sehr gut ausgebildet und da ist da ist manchmal aber, fällt es denen schwer, einen Satz einfach zu sagen, sondern das wird immer alles sehr kreiert und sehr groß und dazwischen gibt es halt die so in beiden irgendwie sich hin und her switchen können und so. Aber das Problem bei diesen jungen Quereinsteigern ist, dass denen trotzdem ab einem gewissen Punkt irgendwann fehlt denen das Handwerkszeug, was diese akademische Ausbildung tatsächlich gibt und dir geben kann. Und das ist für die oft ein Problem. Deswegen gibt es ganz oft, diese Leute, die tauchen auf, die sind ganz toll, die drehen 1-2 Jahre lang alle möglichen Hauptrollen, dann drehen die noch ein paar andere große Hauptrollen in kleineren Filmen, dann machen sie auch mal ein bisschen Fernsehen und dann machen sie Musik und dann sind sie weg. Das ist so, der fehlt total die Konstanz. Da fehlt auch quasi eine Ausbildung der Stimme und des Sprechens, um zum Beispiel, wenn es mal filmmäßig irgendwie mau ist, auf der Bühne zu überleben. Weil das ist wirklich Technik. Reine Technik. Punkt. Und das, finde ich, ist in Deutschland das für mich persönlich, das große, der große Mangel, der da herrscht. Das ist irgendwie diesen, finde ich, perfekten oder den für mich direktesten, besten Weg des Spiels, dass der, den musst du dir immer selber irgendwie suchen. Das ist eine Mischung aus dem, was hier gelehrt wird und dem, was die Intuition dir als Talent und so mitgibt. Und dazwischen werden aber eben auch ein paar Leute zerrieben. Und das müsste eigentlich nicht sein. Und ich glaube, das ist beim Schreiben ähnlich.
Oh je, Handwerk, Technik, das sind wieder so Triggerbegriffe, die bei mir sofort Zweifel aufkommen lassen. Kann ich das wirklich? Warum bilde ich mir ein, dass ich einfach so ein Drehbuch entwickeln kann? Vielleicht sogar mehrere für eine ganze Serie? Okay, ich beschäftige mich mit dem Thema schon länger als mein halbes Leben, aber es gibt doch wahrscheinlich nicht umsonst Schulen, Unis und Akademien, die diese ganzen Dinge unterrichten. Vielleicht haben Sie gerade auch bemerkt, dass ich ganz gut dabei bin, bestimmte Dinge meines Gegenübers zu überhören, dafür aber Schwachstellen besonders gut auffinden zu können und mich darauf zu fokussieren. Glücklicherweise scheint das auch Tristan bemerkt zu haben, ob bewusst oder nicht, und er schafft es tatsächlich, mir wieder Mut zu machen.
Ich glaube, dass du hast diesen riesen Output an Autoren von den Filmakademien und so, und du hast wahnsinnig viele Leute, die einfach auf einmal auftauchen und super Sachen schreiben. Und da wirst du das gleiche Problem irgendwann haben. Die einen Leute haben das unheimlich gelernt, aber die haben zu viel gelernt. Die denken dann jedes Mal, die haben sofort Assoziationen, die denken, das darf ich nicht. Oder mal, ich muss jetzt mal das Treatment, wie viele Seiten muss das sein? Ah, und so. Die gehen nach so Regeln. Und das ist das, was, wo ich immer das Gefühl habe, das ist tatsächlich eine Art, irgendwie, das habe ich, da muss man so weg von. Dass man mehr intuitiver damit umgeht, weil keine Sau zählt die Seitenzahl, wenn du irgendwo ein Treatment einreichst, ob es wirklich, weißt du, sowas, ich meine. Das ist so, manchmal denke ich, ich schreibe halt einfach drauf los. Und das Gleiche ist ja auch. Ich glaube, dass lass dich davon treiben, was die Idee ist. Und Form kannst du dem immer noch danach geben. Und das ist so, Das finde ich ist immer das Wichtigste, um irgendwas ins Laufen zu bringen. Sei es eine Szene an dem Tag, die du gerade drehen musst, sei es das oder sei es der Anfang eines, das erste Wort eines Drehbuchs. Einfach erstmal loslegen. Deswegen gibt es so diese, ich krieg's, meine Frau ist ja Autorin, die ist Drehbuchautorin. Und ich krieg's ja bei ihr und auch im Umfeld immer so mit. Manchmal ist dieses Ding von, ah, scheiße, die haben dann, ich weiß von einem Autoren, der irgendwas schreiben sollte. Und der hatte dann diese Deadline und die rückte immer näher und irgendwann war es war wirklich so, es war wirklich eine Art von Verdrängung, dass er da etwas abgeben muss. Und irgendwann hatte er dann nur noch so, es war wirklich sowas wie 24 Stunden oder so. Und es war mal irgendwie mal 20 Seiten. Und dann hat er einfach das runtergerattert in einer Nachtsession. Eine Sache, die man eigentlich nicht, wirklich nicht tun sollte. Es war aber auch kein Drehbuch. Es ging, glaube ich, um Exposé, glaube ich. Aber es war total richtig. Es war super. Es war genau das, was sie sich gewünscht hatten. Und die Lehre davon ist ja, dass die Arbeit ja schon die ganze Zeit in ihm drin war. Und dass er in dem Moment, wo er keine Zeit mehr hatte, das mit Intellekt zu belegen und irgendwelche Dinge einzugießen, weil er beherrschte ja sein Handwerkszeug. Das heißt, er macht es eh richtig. Aber er war gezwungen, seiner Intuition zu vertrauen. Und dann hat es geklappt. Und das klappt sehr oft.
Mir ist es übrigens gerade wieder eingefallen. Das, was mich hier an Barton Fink erinnert hat, es sind nicht die Schamdarelli-Schwestern, Jasmin und Nesrin. Letztere ist übrigens die von Tristan erwähnte Drehbuchautorin, seine Ehefrau. Die beiden haben 2011 den Film Almanya, Willkommen in Deutschland, geschrieben und inszeniert. Habe ich damals natürlich im Kino gesehen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung an dieser Stelle. Aber nur weil sie auch ein filmemachendes Geschwisterpaar sind, kam diese Assoziation nicht zustande. Mich hat aber die von Tristan beschriebene Stelle mit dem Drehbuchautoren an Barton Fink erinnert, wo es eine ganz ähnliche Szene gibt. Fink muss seinen Film, an dem er wochenlang nicht weitergekommen ist, dem großen Filmproduzenten pitchen und erlebt davor eine Höllennacht. So, dass er am nächsten Morgen völlig fertig und zerstört am Pool dieses Moguls ankommt und jetzt endlich beweisen muss, dass er sein Geld wert ist. Die Szene geht zwar völlig anders aus als Tristans Beispiel, aber ich musste eben sofort daran denken, als er die Situation geschildert hat. Dass Tristan auf Intuition setzt und das immer wieder betont, finde ich gut. Das kommt mir sehr entgegen. So ähnlich arbeite ich tatsächlich auch sonst, wenn ich Texte schreibe und mich über längere Zeit damit intensiv beschäftige. Ich lese viel, ich schaue viel, ich höre viel und ich denke darüber nach. Beim Duschen, beim Weg zur U-Bahn, vor dem Schlafengehen. Eigentlich immer. Und dann, irgendwann, kommt der Text so aus mir heraus. Sicher nicht perfekt, aber oft bin ich dann selbst überrascht davon, was sich da im Laufe der Zeit in mir angesammelt hat. Also könnte es vielleicht doch was werden mit der Weddingplanerin, denn die beschäftigt mich ja schon eine ganze Weile.
Und ich glaube, ich glaube, das ist oft der Schlüssel zu irgendwelchen Dingen, dass man einfach, gerade bei jeder Art von Kunst, dass man loslassen muss, so, dass man auch nicht immer glaubt, dass das alles aus einem bewusst kommt. Du kannst das auch nicht greifen. Das ist ja irgendwo zwischen, das Buch entsteht ja zwischen dem Bildschirm und dir, zwischen dem Papier und dir. Es ist ja nicht wirklich so, dass das alles beherrschbar ist. Niemand weiß, wie es geht. Niemand. Leute behaupten das und schreiben darüber Bücher, um damit Geld zu verdienen. Aber niemand weiß das. Und deswegen einfach machen. Einfach machen. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Weil es kann auch genauso nicht gehen, wenn du dir wahnsinnig viele Gedanken machst und 24 Workshops in New York besuchst, um Drehbuch schreiben zu lernen. Und dann schreiben sie die perfekten Drehbücher. Und am Drehtag ist das nicht mehr als ein Dispo. Es ist einfach so. Man nimmt das, es ist eine Arbeitsgrundlage. Und das ist, das muss man auch nicht heilig machen. Genau wie Schauspieler auch nicht heilig sein sollte. Blablabla, bla, bla, habe ich viel geredet.
Nach dem Gespräch mit Tristan kann ich sagen, dass ich mich umso mehr darin bestärkt fühle, meinen Weg mit der Weddingplanerin weiterzugehen. Ich glaube daran, dass ich das kann. Und zu wissen, dass sich andere wirklich dafür interessieren, was ich daraus mache, bestärkt mich umso mehr. Aber natürlich bin und bleibe ich Skeptiker. Und solange mich diese Eigenschaft nicht hemmt, sondern mir dabei hilft, Dinge zu hinterfragen, finde ich das auch gut. Es gab nämlich nicht nur ausschließlich begeisterte Reaktionen auf meine Wedding-Idee. Das will ich hier gar nicht verschweigen. Und deswegen wollte ich unbedingt auch mit einer Person sprechen, die sich etwas kritisch darüber geäußert hatte. Denn blauäugig und euphorisch loszulegen, ohne die Stricke und Stolperfallen bei einem solchen Projekt zu kennen und möglichst viele Perspektiven einzunehmen und zu verstehen, das wollte ich auf keinen Fall.
Das Scheitern ist ja sowieso, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Journalisten ist, aber ich kann es mir eigentlich auch vorstellen, dass es so ähnlich ist, dass auch ständig irgendwelche Geschichten nicht funktionieren oder so, oder es dann eben doch nicht so viel Material gibt, wie man sich erhofft hat oder irgendwie sowas. Aber grundsätzlich ist ja das Scheitern eh Teil, also eigentlich, man sieht am Ende nur so die Glanzpunkte, aber man scheitert ja viel häufiger, so als es gelingt. Und im Fernsehen sowieso.
Und das Gespräch mit der Dramatikerin und Autorin Anne Raabe hat mir in dieser Hinsicht definitiv sehr weitergeholfen. Nächstes Mal bei Die Weddingplanerin oder Pitch Me If You Can. Die Weddingplanerin oder Pitch Me If You Can ist ein Podcast von mir, Jens Thiele. Ich danke natürlich Tristan Seid dafür, dass er sich die Zeit für unser Gespräch genommen hat und so viele motivierende Worte gefunden hat. Und ich danke natürlich vor allem auch Ihnen, liebe HörerInnen, die mir schon nach dem Prolog unfassbar nette und positive Rückmeldungen geschickt haben. Gerne mehr davon. Aber wie auch schon beim letzten Mal gesagt, kleine Kritik ist auch okay. Würde mich jedenfalls weiter sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast hier abonnieren, weiterempfehlen und vielleicht sogar beim Portal Ihres Vertrauens bewerten würden, also wenn es da geht. Denn das hilft immer dabei, potenzielle HörerInnen auf diese Geschichte hier aufmerksam zu machen. Und das wäre doch schon mal ein guter Anfang für die Weddingplanerin. Ach so, falls Sie mich auf Twitter suchen, da bin ich übrigens @TheJensThiele, alles zusammengeschrieben, @TheJensThiele. Auch da kann man sich bei mir melden. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann.